Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Summ Talk. Mein Name ist Ingolf Putzbach, ich bin einer der Geschäftsführer von Summ Kumo. Und mein lieber Kollege Björn Freter ist nach wie vor auf seinem Sabbatical. Und darum habe ich mich für heute verstärkt mit einer charmanten Kollegin. Und zwar ist das die Svenja. Svenja, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, hallo, auch von mir. Mein Name ist Svenja Motzek. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin jetzt seit etwas über 2 Jahren bei Summ Kumo und habe als Projektmanagerin gestartet und bin mittlerweile Division Director für das Projektmanagement.
Ja, danke Svenja. Und unser Hauptgast des heutigen Tages, das ist Stefan Bachmann. Wir haben eben schon versucht, genau rauszufinden, wie man das ausspricht, von der JDC Group. Also eine schöne Kombination aus Deutsch und Englisch. Das hat natürlich mit Sicherheit mit der Historie des Unternehmens zu tun. Aber bevor wir darauf eingehen, Stefan, könntest du dich auch bitte unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz vorstellen?
Ja, vielen Dank. Also vielen Dank auch für die Einladung und dann auch einen Gruß an alle Zuhörer hier in diesem Podcast. Freut mich, dabei sein zu dürfen. Ich bin mittlerweile im 5. Jahr Vorstand bei der JDC. Es gibt die JDC Group, es gibt die Jung DMS und Sie. Und dementsprechend hat man hier ja mehrere Namen, mehrere Unternehmen. Aber im Endeffekt spreche ich jetzt für die JDC Group. Bin dort vor 4 Jahren gekommen, um vor allem nach der Akquisition der Geld.de die Online-Kanäle, die Digitalkanäle, das Endkundengeschäft zu treiben. Aber habe vor allem auch das Bank-Assurance- und Plattformgeschäft mit in die Organisation gebracht, weil ich in meinen Stationen vor JDC fast 7 Jahre bei Google war und dort aus Hamburg heraus den beratenden Finanzvertrieb aufgebaut habe. Also da war ganz am Anfang Banken und Versicherungen noch in einem Team, aber ich war doch immer sehr, sehr bankenlastig. Ich habe in Frankfurt studiert, habe auch da klassisch BWL mit einem Finanzenschwerpunkt gehabt und hätte es Lehman Brothers 2008 nicht gegeben, wäre ich wahrscheinlich Investmentbanker geworden. Zum Glück kann ich sagen, ist das anders gekommen. Und dementsprechend waren das meine Stationen in den letzten Jahren. Digitalisierung, Plattformen beschäftigen mich also seit, sage ich mal, 2010 beruflich eben auch schon. Und ich freue mich jetzt, dass wir jetzt hier bei JDC einiges dazu schon aufgebaut haben im Großkunden, im institutionellen Kundenbereich, aber eben auch für alle unsere bereits angeschlossenen Vertriebspartner, Makler und Vermittler.
Ja, das klingt ja nach einem sehr spannenden Werdegang. Da würde ich gleich gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Kannst du noch mal beschreiben, wie du von deiner eigenen Plattform, mit der du, glaube ich, gestartet bist ursprünglich, ne, zu Google gekommen bist und dann zu JDC? Das ist ja ein ganz spannender Verlauf eigentlich zwischen verschiedenen Unternehmen.
Genau, also kann ich ganz gerne kurz ausholen. Also ich habe, wie gesagt, in Frankfurt studiert, eigentlich sehr viel Erfahrung im Corporate Finance Bereich gesammelt und hatte dann aber, nachdem ich 2008 Lehman Brothers Live in Amerika mitbekommen habe im Auslandssemester und dann wieder zurückkam und dann mein Studium beendet hatte, war ich hier eigentlich so ziemlich sicher, dass ich nicht in der Branche arbeiten möchte. Ich wollte auch dann nicht irgendwie Excel-Listen bis nachts um 3 ausfüllen, wie man das so kannte aus dem M&A-Segment hier in Frankfurt, sondern ich bin selber auch familiär unternehmerisch geprägt. Und wir hatten dann in der Zeit damals mit Freunden, auch aus dem Studium, eine Plattform gegründet. Die hatte überhaupt nichts mit Finanzen zu tun. Es war eine Lifestyle-Plattform und wir haben damals sozusagen alle Inhalte, die es auf Blogs gab. Also es gab noch kein Instagram. Ja, ich hätte die Hashtags erfinden müssen. Das wäre gut gewesen. Ja. Habe ich leider nicht. Aber wir haben dort versucht, alle möglichen Lifestyle-Inhalte von Bloggern, ja, also auch YouTube war in dem Falle noch nicht so groß, haben wir versucht, auf einer Plattform zusammenzufassen. Es war damals nicht die Zeit von Höhle der Löwen oder großen Investorenrunden. Dafür waren wir wahrscheinlich auch zu jung. Allerdings ist es so, dass wir über die Stiftung der deutschen Wirtschaft gefördert wurden und dort 2 Jahre lang an dieser Plattform gearbeitet haben, sind aber dann nicht den nächsten größeren Schritt gegangen. Und es kam auch so, dass ich dann eben im 2. Jahr von Google kontaktiert wurde, von einem ehemaligen Kontakt aus dem Stipendium heraus noch, der sagte, naja, du kannst mit Banken reden, du kennst digitale Plattformen, du hast dich selber jetzt gerade im digitalen Raum damit beschäftigt. Und das war damals in Hamburg noch ganz, ganz frisch. Ich bin eigentlich eingestiegen als Schwangerschaftsersatz und habe auch immer gesagt, ich möchte nach Hamburg und nicht nach Dublin. Und bin dann volles Risiko gegangen, diese befristete Stelle zunächst mal einzugehen. War auch einer immer der Jüngsten dort. Aber habe mich in den 9 Monaten, 11 Monaten da voll eingearbeitet. Und das System Google, also das konnte man ja nirgends studieren. Und wie die ganzen Produkte aufeinander eingehen und wie man Vertrieb damit machen kann, das habe ich ab 2011 ganz früh eben mit auch von der Pike aus gelernt und dann in den Folgejahren eben die großen Banken betreut in der Transformation, alleine auch um digitale Vertriebswege mit dem stationären Vertrieb zusammenzubringen, also hybrider Vertrieb oder Research Online, Purchase Offline, ROPO waren solche Studien, die wir zusammen mit McKinsey gemacht haben, mit den Sparkassen, mit der Deutschen Bank, der Post Bank. Also da hat sich sehr, sehr, sehr viel in diesen 7 Jahren getan. Ich habe dann aber auch in den letzten 2 Jahren einen Fokus auf die Insurtechs, die Fintechs gehabt, weil die kamen immer mehr. Es gab zwar natürlich die Online-Banken, es gab Check24 schon lange und Check24 hat in den Jahren sehr, sehr viel Geld auch bei Google ausgegeben, aber es kamen auch diese neuen Player auf den Markt und die haben da viel Geld bei Facebook, bei Google und so weiter ausgegeben und ich konnte mir die im Detail auch anschauen. Und es war dann eben so, dass ich nach 7 Jahren auch mal den Blick von der anderen Seite halt sehen wollte. Also ich habe viel erzählt, was kann man mit Google machen, wie soll man sich als Unternehmen neu aufstellen und auch durch Investorenkontakte, weil die JDC Group ist ein börsennotiertes Unternehmen und ich war präsent im Markt und hatte selbst meine eigenen Ideen, vielleicht was Eigenes nach Google nochmal zu machen. Da kam eben jemand auf mich zu und sagte, eigentlich würdest du gut zur JDC nach Wiesbaden passen. Die haben jetzt auch gerade die Geld.de gekauft als Plattform, als Online-Plattform. Und das könnte eine gute Ergänzung werden. Und jetzt müssen andere bewerten, ob das die letzten 4 oder 5 Jahre ein guter Weg war. Ich glaube aber, dass wir hier mit vielen großen neuen Kunden da uns sehr, sehr gut aufgestellt haben.
Ja, JDC ist ja tatsächlich ein interessantes Unternehmen, weil es das auch schon relativ lange gibt und es sich gefühlt immer wieder neu erfunden hat. Also noch zu Zeiten des Herrn Jung, den gab es ja wirklich mal, der das J bei JDC stellt. Der war ja einer der Ersten, der so eine Art Pool für Investmentfonds damals und Fondsvermittler auf die Beine gestellt hat. Und deshalb galt JDC lange so als der größte Pool. BCA gab es damals auch schon und dann so einige andere natürlich. Und irgendwann hatte man dann die Überlegung, eigentlich müsste dieses Poolgeschäft auch für den Versicherungsbereich funktionieren. Und mit dieser Vision hat sich, glaube ich, dann auch JDC viel beschäftigt. Und es gab dann verschiedene Shareholder in der Vergangenheit und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Also es ist ein gutes Beispiel für Wandlung als unternehmerisch geführtes Unternehmen. Und viele haben wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm, dass Geld.de auch zu euch gehört. Überhaupt dieses ganze Thema B2C als Ergänzung zum B2B-Geschäft. Dann haben wir viel gelesen in den letzten Wochen und Monaten, auch über Plattformgeschäft, Bank-Assurance-Geschäft. Kannst du uns so ein bisschen mal einordnen, was die aktuelle Strategie ist und wie sie diese ganzen Sachen zusammenpassen?
Ja, in der Tat. Also erstmal sehr gutes Research. Das ist richtig. Also es geht auf
Dr. Klaus. Ich bin Zeitzeuge. Das ist noch nicht mal Research.
Und Zeitzeuge. Das ist gut. Ja, also 1958. Ich weiß nicht, ob da auch schon Zeitzeuge, aber da war es immerhin Dr. Klaus Jung, der da den Ursprung der heutigen Jung DMS gelegt hat. Aber es war eben auch meine beiden Vorstandskollegen, der Sebastian Grabmeier, der Ralf Konrad, die eben die Jung DMS auch aus mehreren Firmen zusammengeschlossen, zusammengekauft haben. DMS steht dann noch für Deutscher Maklerservice und das C ist ja eben für andere Gesellschaften, deren Namen dann eben weggefallen sind. Aber in der Tat, auf das sind wir zurückgegangen und wir waren sehr, sehr stark auch im Investmentgeschäft immer. Ist heute noch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unserer Plattform auch, weil das aus der Historie gewachsen ist und die Bestände natürlich da sind. Aber auch da von den Anekdoten her, wie man sich damals mit anderen Pools um die Marktführerschaft im Investment gestritten hat und gekämpft hat, da können natürlich meine Kollegen aus der Historie mehr sagen. Nur trotzdem weiß ich eben auch, da Lehman Brothers und das, was 2008 und 2009 passiert ist, als dann alles zusammengebrochen ist und dann der ganze Fondsabsatz und Investmentabsatz innerhalb von einem Jahr um einen Riesenbereich nach unten gebrochen war, war es dann eben auch ein entscheidender Punkt zu sagen, ja, man geht stärker in den Versicherungsbereich, man geht stärker auch in dann Bestandsprovisionsgeschäft, Bestände einzusammeln und möchte eben Investmentvermittlern, die auch Versicherungsgeschäft machen und auch die große Breite an Versicherungsmaklern im Markt eben die Plattform anbieten oder die Plattform weiterentwickeln. Und das haben wir in den letzten Jahren gemacht. Wir haben das technologisch vor allem ganz, ganz stark neu aufgebaut und dementsprechend sagen wir ja auch in unserem Claim Innovation aus Erfahrung, Digitalisierung mit Erfolg. Also wir kennen unsere Wurzeln, wir haben die Märkte immer schon beobachtet und wir wissen, wie sich auch etwas verändern kann. Und wenn dann ein Unternehmen so geführt war die letzten Jahre, auch Inhaber geführt oder mit einem großen Anteil geführt vom Sebastian und vom Ralf, da ist es natürlich ganz klar, dass man hier nochmal einen ganz anderen strategischen Blick einnimmt und sich eben immer auf das einstellt, was der Markt, aber was auch die Kunden wollen. Und im Endeffekt, ihr habt es ja auch angesprochen, Bankassurance und Plattformgeschäft, das sind auch so ein paar Worte, die habe ich dann vielleicht mit in die Organisation gebracht. Und das war auch der Punkt, an dem ich immer gesagt habe, ich wollte nicht zu einem Insurtech oder Fintech wechseln mit dem Blick, den ich von Google hatte, weil die hatten zwar viel Geld bekommen von Investoren, aber am Ende haben immer die Prozesse im Hintergrund gefehlt. Und als es die ersten Gespräche mit JDC gab, habe ich gesehen, da ist eine Plattform, da ist eine regulatorische Basis, da funktionieren Prozesse dahinter, da muss man einen Mehrfachagenten anders abwickeln als einen Makler und man muss eben auch die Schnittstellen zu den Versicherern haben oder eben den Investmentplattformen. Und da hat man sehr, sehr viel auch eigens entwickelte IT-Leistungen in das CRM gesteckt und das war das, was mir gefallen hat, weil am Ende mit einem schönen Frontend, mit ein bisschen B2C-Rechnern und nichts dahinter, geht mir viel Marge verloren. Und dementsprechend ist es richtig und war es auch so meine Perspektive zu sagen, natürlich ist es schön, viele Vertriebspartner auf der Plattform zu haben, die sehr, sehr nah am Kunden sind, die sind auch, wenn man eine Kundenbeziehung hat, näher dran als ein Google, ein Facebook oder auch ein Amazon. Ja, aber auf der anderen Seite gibt es Banken und wenn ich das schaffe, eine große Bank zu überzeugen und deren Status auf unserer Plattform, also den regulatorischen Status, bedienen zu können, dann habe ich direkt Zugriff auf 1 Million Kunden oder 200.000, 300.000 Kunden bei Regionalbanken und dementsprechend war das eine ganz, ganz wichtige strategische Ausrichtung zu sagen, wir helfen B2B2C-Geschäft zu machen. Und da war es auch aber richtig und wichtig zu wissen, wie geht auch B2C-Geschäft und wie müssen wir unsere App entwickeln, wie müssen wir die APIs zu den Rechnern bauen, damit wir diesen großen Partnern das White-Label-Geschäft oder das Schnittstellengeschäft auf der Plattform so einfach wie möglich anbieten zu können.
Dieses Thema New Bank Assurance oder digitale Bank Assurance ist ja ziemlich gehypt derzeit. Es gibt ja seit einigen Jahren mehrere, die versuchen, sich in dem Umfeld zu positionieren. Ist ja kein Geheimnis, dass ihr auch Wettbewerber habt. French Assurance versucht da einiges, Clark ist da aktiv und noch einige weitere. Und trotzdem scheint es so ein bisschen so zu sein, als ob so der Markt derzeit so ein bisschen in eure Richtung läuft. Hängt das damit zusammen, dass ihr eben auch mehr bieten könnt als einfach nur eine gute Integration in irgendwelche Frontends, sondern vor allen Dingen einfach diese Plattformen habt, die es eben seit vielen Jahren schon gibt, die regulatorisch allen Anforderungen genügt, die sich einfach auch als robust erwiesen hat, um solche Geschäfte abzuwickeln?
Ja, also ich würde sagen, ganz gut zusammengefasst, da brauche ich fast gar nichts selbst mehr hinzuzufügen. Also in der Tat, es ist wirklich so, man braucht natürlich, wenn man mit so einem Partner spricht, Ja, also unser erster großer Partner, die Lufthansa Albatros, natürlich auch. Da muss das System robust sein, ja. Da muss man aber auch Prozesse haben, die es möglich machen, auf einen Schlag 200, 400.000 Verträge bei einem Bestandswechsel zu übernehmen, da mit den ganzen verschiedenen Gesellschaften das zu organisieren. Und ich finde es dann immer so im Detail ganz spannend, wenn man eben sagt, ja, ich kann tolle Frontends und Rechner und Systeme anbieten und vielleicht auch noch eine Abrechnung. Aber wie funktioniert das dann eigentlich mit den Agenturnummern und einem eigenen Policeneindruck? Ja, also wenn ich das dann habe oder über eine strukturierte Abrechnung sprechen möchte oder es um Rollen- und Rechtekonzepte geht, dann sind das genau die Details, die man eben schon kennt, wenn man seit 20, 30 Jahren auch im Vermittlermarkt aktiv ist, wo es ganz normal ist, dass man Hauptvermittler, Untervermittlerstrukturen hat, wo man genau wissen muss, wer darf was sehen und wie rechne ich wie ab. Und das kommt einem natürlich zugute, wenn ich dann eine große Organisation habe, egal ob ein Belegschaftsmakler oder eine Bank mit Filialen. Die muss ja dann auch für ihr Vertriebscontrolling genau auf solche Prozesse setzen und muss auch wissen, dass das in der Breite des Marktes auch abbildbar ist. Weil selbst wenn ich nur mit 4, 5 Gesellschaften mein aktives Neugeschäft gestalte, dann will ich ja trotzdem den gesamten Markt einsammeln und abbilden können, damit mein Endkunde in seinem Versicherungsordner natürlich von der Ammerländer bis zur Zürich alles sehen kann. Und das muss gewährleistet werden und das muss gewährleistet werden in einem durchlaufenden Prozess für diesen Partner auf der Plattform. Und das zeigt der Markt scheinbar im Moment, dass wir hier diejenigen sind, die in der Detailtiefe, wenn es einem Partner wichtig ist im Pitch, dann eben auch gewinnt.
Ja, zusätzlich vermute ich, da wir ja alle wissen, dass die Digitalisierung im Versicherungsbereich zwar gewollt ist, aber von der Umsetzung wir immer noch weit entfernt sind von komplett digitalen Prozessen, dass es natürlich auch auf versicherungstechnisch und in anderen Bereichen versierte Sachbearbeiter ankommt, die ihr natürlich auch wahrscheinlich in großer Zahl in Wiesbaden beschäftigt und die sicherlich auch ein Schlüssel, ein wichtiger Beitrag zum Erfolg leisten. Geld.de, Svenja, ich guck dich mal an. Sagt dir das eigentlich was?
Ja, ehrlich gesagt, du hast mich ja wahrscheinlich auch deswegen dazu geholt, weil ich gar nicht so wahnsinnig versiert bin und so richtig kenne ich Geld.de eigentlich nicht.
Ja, das muss auch keinen verwundern, weil wir haben die Geld.de ursprünglich übernommen mit dem Ziel, die Bestände bei der Geld.de auch auf unsere Plattform zu bekommen und natürlich dort auch eine Endkundenexpertise, aber dann im Endeffekt auch Plattformexpertise in der IT zu erhalten. Und es ist ja auch kein Geheimnis, die Geld.de war ja Teil des Unister-Konzerns und der Unister-Konzern war ja, sag ich mal, in den ganz frühen Jahren so auf einer Überholspur wie auch ein Check24 und war ja sehr, sehr stark in dem Reise- und Urlaubsgeschäft aktiv, Rainer Kallmund Werbung und ab in den Urlaubflüge.de, das sind all die großen Themen gewesen. Wir wissen, dass das dann alles kein so gutes Ende genommen hat bei der Unister, aber meine Kollegen hatten auch schon, bevor ich da war, eben rechtzeitig, bevor es mit Unister ganz zu Ende ging, eben die Geld.de avisiert und auch die Bestände der Geld.de, die waren dann auch zum Kaufen. Und dadurch, dass sich dann die Entwicklungen so ergeben haben bei Unister, konnte man auch nicht nur die Bestände, sondern auch das Team und die IT und sozusagen viel Expertise mit einkaufen. Und dann war es der Punkt von meiner Seite. Ich kam dann dazu mit der Erfahrung, was da eigentlich alles in dem Online-Segment läuft und wie auch Neukundenakquise funktioniert. Und ich kannte natürlich die ganzen Zahlen und was es kostet, Neukunden zu akquirieren. Und ich wusste, wie stark Check24 ist. Und ich wusste, wie der Versicherermarkt es damals mit Transparo auch mal probiert hat. Und ich sag mal, damals mit Transparo, da hatten sich mehrere Gesellschaften zusammengeschlossen, um Check24 auch mal ein Gegengewicht zu bilden. Nur selbst mit den Millionen hat man es eben nicht richtig hinbekommen. Und dementsprechend war meine Strategie zu sagen, wir als damals noch kleinere JDC, wir werden das so im Marketingbudget nicht aufbringen, um damit eine Check24 mitzuhalten, sondern es ist viel, viel wichtiger, dass wir die ganze Technologie und die Expertise einer Geld.de unseren ganzen Vertriebspartnern bereitstellen. Und ich habe ja schon vor 3 Jahren, 4 Jahren den Banken immer gesagt, ihr müsst doch euer eigenes Check24 aufbauen und werden, weil ihr habt immer alle Angst, dass die Kunden weggehen. Ja, die kennen es von Kredit. Ja, also natürlich liefert einem Check24 dann auch ganz viel Kreditvolumen, weil alle Banken sind auf, also fast alle Banken sind auf der Plattform, wenn es um Kreditvergleich geht. Aber das geht ja Schritt für Schritt weiter. Ja, dann werden irgendwann Baufi-Leads genommen, dann werden Girokonto, Depot-Leads genommen. Also ich sagte, wir können zumindest als JDC helfen, dass die Banken ihr bankeigenes Check24 bekommen. Und da haben wir zum Glück die Technologie von Geld.de und auch das Wissen und all das, was wir in der Abwicklung hinten dran mit unseren Kollegen haben auf der Plattform. Und dementsprechend war diese Markenbildung rund um Geld.de gar nicht mehr wichtig. Es war einfach aber der Showcase, unseren Kunden zu zeigen, so geht dann das White Labeling und so wie die Geld.de-Plattform bei uns angedockt ist, so können Sie auch Ihre eigene Bankplattform und Kunden bei uns andocken und die gehören weiterhin Ihnen, die Kunden.
Mhm. Das heißt, offensive Pläne verfolgt ihr im Moment mit Geld.de nicht, sondern ihr betreut die Bestandskunden und lasst es laufen. Es ist ein Showcase, aber nicht Kernbestandteil der Strategie nach vorne gerichtet.
Genau, einen Teil, den wir natürlich aber weiter strategisch da auch mitgenommen haben, ist, dadurch, dass es ja unsere eigenen Kunden sind und wir unseren Direktbestand hier ja selbst auch als Makler betreuen, bedeutet, dass wir ein eigenes Service Center aufgebaut haben für gerade diesen Direktkundenbetreuung und auch für die ganzen To-Dos und Prozesse, Vertriebsimpulse, die ich aus meinem eigenen Bestand erhalte. Und das ist mittlerweile auch ein sehr nachgefragter modularer Bestandteil, in dem ich natürlich sagen kann, ja, meine Direktkundenbetreuer, meine Service-Center-Mitarbeiter, die arbeiten ja zu 100% auch auf den Prozessen der JDC-Plattform. Und wenn jetzt ein anderer Großkundenpartner kommt und seine Kunden sozusagen auch mit auf die Plattform hebt, er aber selber der Makler oder der Mehrfachagent ist, dann kann er trotzdem aber auch auf unsere Serviceeinheit zurückgreifen und wir können dann in seinem Namen eben diese Kunden auch betreuen, weil sowieso das System und die geschulten Mitarbeiter zugrunde liegen. Und dementsprechend bauen wir das dann auf dem Direktkundenkanal dann doch auch wieder aus und den Rest muss man dann eben sehen, weil wir haben auch viele Partner, wenn die zum Beispiel ihre Zulassung abgeben und ihre Bestände dann irgendwo hingeben wollen, da stehen wir natürlich dann auch bereit mit der Geld.de oder der JDC Plus und haben dort ein starkes eigenen Direktkundenkanal.
Stefan, jetzt hast du schon mehrmals gesagt, also eure Plattform ist modular aufgebaut und es gibt natürlich ganz viele Prozesse, die wo Sicherheit ein großer Aspekt ist, wo Performance ein großer Aspekt ist. Wie schafft ihr das denn da technologisch auch auf dem neuesten Stand zu sein und auch diese ganzen Module, die ihr da habt, zusammenzuführen, dass alles immer gut funktioniert? Was sind da auch die größten Herausforderungen?
Also da ist es so, wir sind von der IT her auch an mehreren Standorten aufgestellt. Also wir haben es geschafft, eben in Wiesbaden, in Troisdorf, in Dresden unsere Kollegen platziert zu haben. Und wir lernen vor allem durch die Prozesse, die wir in der eigenen Plattform mit unseren eigenen Kunden dann auch als Feedback erhalten. Und da haben wir beispielsweise auch eine 100%-Tochter, das ist die Finum-Gruppe. Dort haben wir Berater, die eigens auf dem System arbeiten. Und das sind natürlich diejenigen, die am schnellsten auch mal Feedback intern geben. Und wenn da Prozesse nicht funktionieren. Und das andere ist dann natürlich auch gegeben, wenn Sie zum Beispiel Belegschaftsmakler von BMW haben, ja, wenn Sie die Volkswagen Bank dort betreuen, das sind ja auch DAX-Konzerne, ja, und dort mussten wir ein Datenschutzaudit durchführen oder eine Bank kommt natürlich auch nochmal mit teilweise aufsichtsrechtlichen Themen und da gibt es eben keine ja, ich habe da irgendwo was, sondern ich muss ein ganz klares, auch zertifiziertes Konzept haben, Löschkonzepte beispielsweise, die dann auch einfach aufgrund der Vorgaben von Behörden abgearbeitet werden. Und vor diesen Herausforderungen standen wir auch in den letzten 4-5 Jahren und haben uns so mit jedem Partner, den wir auf die Plattform gebracht haben, noch mal mehr professionalisiert. Und ansonsten muss man sagen, sind wir zum Glück durch Zukäufe auch in der IT gewachsen und haben dort auch immer noch mal eine ganz andere neue Expertise dazu genommen. Weil wenn ich jetzt überlege, wir haben jetzt die Morgen und Morgen GmbH auch gekauft, da kommen auch noch mal 48 Mitarbeiter, Versicherungsmathematiker mit dazu, die natürlich auch in der IT noch mal ganz andere Prozesse haben und kennen. Und dann ist es natürlich ein Prozess, dass man das in den Austausch der einzelnen Standorte bringt. Mittlerweile kann man ja auch gut überall von überall arbeiten und da macht das gar keinen Unterschied mehr. Dementsprechend sind es einmal zusammengefasst eben die Anforderungen dieser institutionellen Kunden gewesen. Ja, das ist natürlich auch die Regulatorik, die die mitbringen, die wir natürlich aber sowieso auf der Plattform von den Gesetzgebern her haben. Und dann durch das Wachstum und stetige Integrieren und einfach da nicht Parallelwelten schaffen lassen, sondern es muss immer alles in einem integrierten Prozess laufen, ansonsten funktioniert Plattform nicht.
Da muss man aber dann wirklich den Hut ziehen, dass ihr das so gut hinbekommen habt über die letzten Jahre, denn irgendwann ist ja jede Plattform irgendwo Legacy, entspricht nicht mehr der neuesten Technik und ihr habt ja eigentlich verschiedene Plattformen zusammengekauft, die wahrscheinlich nicht so ohne weiteres zu integrieren sind, weil sie einfach unterschiedlich auf unterschiedlichen Technologien beruhen, nie dafür gedacht waren, irgendwo mit anderen Plattformelementen zu sprechen und da den richtigen Plan zu entwickeln und das auch dann operativ hinzubekommen, ist ja etwas, wo sehr, sehr viele Unternehmen dran scheitern, wo auch viele Synergien, die man sich von Fusionen oder so versprochen hat, nie eintreten. Auch die großen Banken haben immer damit gekämpft, dass sie ihre Systeme nie vernünftig aufstellen konnten, dass sie wirklich miteinander sprechen können. Habt ihr da, und Ralf und Sebastian sind jetzt auch nicht die IT-Experten, also deshalb frage ich mich, wer ist der Mastermind dahinter, der das alles orchestriert hat?
Also da muss ich ganz klar sagen, also vielleicht auf der einen Seite, wenn man das mit den Banken vergleicht, wir haben uns vielleicht zum Glück nicht von so vielen Leuten beraten lassen, wie das die Banken gemacht haben und die Projekte von links nach rechts geschoben und dann auch keine Entscheidung getroffen haben. Aber das muss ich nochmal ganz klar sagen. Also ich bringe natürlich den Blick von außen mit. Ich bin selber kein ausgebildeter ITler. Das IT-Ressort gehört offiziell auch dem Ralf Konrad und der hat ja natürlich auch, weil er in den ganzen Zusammenkäufen und Zusammenschlüssen der letzten Jahre natürlich auch immer einen Blick auf die Unternehmen, auch von der Due Diligence vorher hatte, natürlich auch da den Lead. Wir haben natürlich einen sehr, sehr starken CTO uns noch eingekauft. Und dann gilt es aber auch immer, dass wir auf unserer ersten Führungsebene dann eben bei den Bereichsleitern sehr, sehr erfahrene Mitarbeiter haben, die teilweise über 10 Jahre im Unternehmen sind, die eben auch all diese gewachsenen Prozesse kennen, gerade in den ganzen Vertragsanlage, in den Rollenrechtenkonzepten, in den Abrechnungssystemen. Und nur wenn man eben auf gerade diesen Ebenen ganz erfahrene Leute hat, die auch dann mit der IT sprechen und dann eben das gemeinsam integriert umsetzen, dann funktioniert das. Und ich bin zwar auch Teil der IT-Prio-Sitzung und ich sage immer, wo auf was es am Ende ankommen muss und kenne auch die Bedürfnisse unserer Großkunden im Markt. Aber das in Einklang zu bringen mit dem regulatorischen Setup eines Maklers, eines Mehrfachagenten, das hat unsere ganze Organisation geleistet, weil wir eben auch da auf der Bereichsleiterebene sehr, sehr gute, erfahrene Mitarbeiter haben.
Man weiß ja nie so genau, wie sich die Vertriebslandschaft entwickeln wird, wie sich auch das Kundenverhalten entwickeln wird. Wird nun in Zukunft der Bankenkanal der alles dominierende Vertriebskanal oder eben vielleicht doch wird sich der Maklerkanal erhalten oder werden Ausschließlichkeitsvermittler doch nochmal wieder Aufwind bekommen oder wird das Kundenverhalten doch Richtung ich berate mich selbst und kaufe selbst sich entwickeln. Wohin wird auch die Politik sozusagen den Markt treiben durch alle möglichen Regulierungsansätze, die ja theoretisch auch mit der nächsten Bundesregierung kommen könnten? Ihr seid ja tatsächlich eigentlich für alles gewappnet, wenn man sich das so anguckt. Ne? Ihr seid ja extrem breit aufgestellt. Ihr könnt ja eigentlich jeden Kanal bedienen und mit jedem Kanal wachsen. Aber was ist also deine persönliche Einschätzung, wohin sich der Markt entwickelt? Welche Marktanteilsverschiebungen zwischen den einzelnen Kanälen sind zu erwarten? Hast du da Gefühl für?
Ja, also ich sage jetzt mal, heute ist der 6. September. Dann, je nachdem, wann jetzt die Ausstrahlung ist, ob nach oder noch vor der Bundestagswahl, da lässt es sich ja eventuell nochmal dann anders einschätzen. Aber ich sage ganz klar, wir wollen als Plattform so agieren, dass wir uns auf alle möglichen Vorkommnisse auch anpassen können. Wir haben deshalb ein regulatorisches Setup, was in allen in möglichen Bereichen geht. Ja, Makler, Mehrfachagent, wir können auch Ventilgeschäft, wir sind Investmentgeschäft, das ist auch sehr, sehr stark und noch mehr reguliert wurde die letzten Jahre aufgestellt. Aber wir sagen auch, wir können Onliner, wir können Offliner, wir können hybride Modelle, wir können auch Kunden, die mit uns per API arbeiten. Also ich sag mal, da sind wir jetzt zunächst sehr, sehr flexibel aufgestellt und dann helfen wir natürlich unseren Vertriebspartnern auch, dass das in ihrem Modell passiert. Aber ich sage dann auch, jeder, der sich der Vertriebspartner ist und jeder, der Vertrieb macht oder seine eigenen Kunden akquiriert, der weiß schon, wie er das macht. Und der muss auch selbst wissen, wie er im Endeffekt das dann transformiert nach den Gegebenheiten. Und wir als Plattform dahinter müssen funktionieren und müssen, egal mit welchem Geschäftsmodell er zu seinem Kunden arbeitet, das abliefern. Und das tun wir und das ist gut. Und ob das die Banken in Zukunft sind, ob das die Finanzgurus in Zukunft sind, oder das muss ich eben auch sagen, ich merke schon, die Banken beschäftigen sich mit sehr, sehr vielen anderen Themen natürlich, auch getrieben durch die Zinslage aktuell. Aber wir haben auch viele Versicherer, die selber erkennen, sie haben eine starke AO, sie sind auch mit den Agenturisten nah dran bei Versicherungsfragen mit ihren Kunden. Und dementsprechend sind die im Moment auch sehr, sehr schnell, neue Ideen und Konzepte sich auszudenken. Und dann wird man vielleicht in Zukunft nicht nur aus dem Sparkassenlager was hören, weil da muss man ja auch sagen, ist es ja in der Zusammenarbeit mit uns die Provinzial, die das treibt. Also da sind wir auch froh, dass es da einen starken Versicherer gibt, der das treibt. Aber das kann man sich auch für einen einzelnen Versicherer ohne eine Bank eben ausdenken. Und ansonsten bin ich aber auch so aufgestellt, dass ich sage, wir entwickeln Technologie und wir entwickeln die Technologie für Berater. Und wenn ein Berater sagt, er ist nah dran an seinem Kunden und er geht das noch ganz traditionell an und er weiß, wie er die Kundenbedürfnisse abdeckt, dann kann das in jedem Modell funktionieren. Und das Letzte, was ich vielleicht noch so als strategische Perspektive mitgeben würde, ist, dass der Arbeitgeber wird in Zukunft immer mehr mit, sag ich mal, vereinnahmt, sich auch um seine Mitarbeiter zu kümmern. Und Mitarbeiter, die suchen sich ja auch mehr und mehr auch die Arbeitgeber so aus, was sie dort geboten bekommen. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie wie bei Google vielleicht das kostenlose Mittagessen und das Fitnessstudio, was da inkludiert war. Aber es geht mehr und mehr auch darum, was bietet mir der Arbeitgeber und hat der vielleicht auch schon gewisse Versicherungsleistungen mit drin oder hat der so ein Modell wie ein Belegschaftsmakler, der sich dann auch noch da um mich kümmert und ich habe nicht nur eine BU bei meinem Arbeitgeber als Konzern-BU, sondern ich kriege auch noch die betriebliche Altersvorsorge und dann knüpfe ich genau an diesen Themen an. Also sehe ich strategisch große Arbeitgeber oder auch Verbände, Gewerkschaften vielleicht als diejenigen, die da was anzetteln können. Das muss man sehen, aber könnte eine Variante sein neben dem ganzen Bankenmarkt, weil natürlich das Bankgeschäft heute mit den Girokonten, mit den Gehaltskonten immer noch die meisten Daten hat und da will ja jeder ran.
Das ist eine spannende Perspektive nochmal, dieses Thema Worksite-Marketing, Arbeitgeber als Vermarktungsplattform aufzumachen, weil tatsächlich wir das Thema betriebliche Krankenversicherung haben, was jetzt scheinbar sich so langsam durchsetzt. Auch das Thema Pflegeversicherung auf betrieblicher Ebene wird jetzt schon in den ersten Tarifverträgen geregelt. Aber das ist tatsächlich nochmal ein ganz neues Thema für vielleicht einen Podcast mal in der Zukunft. Ich würde ganz gerne nochmal zurückgehen auf das, was du eingangs gesagt hast, als du auch geschildert hast, warum du zu JTC gegangen bist. Du hast auch gesagt, im Zusammenhang mit Geld.de, ich weiß ja, was die Neukundengewinnung kostet. Und scheinbar gibt dir ja das Schicksal der ganzen Neo-Versicherer recht, die ja große Probleme haben in der Kundengewinnung und sehr hohe Kosten haben für die Neukundengewinnung, vielfach eben mit Check24 zusammenarbeiten müssen, um ihre Ziele überhaupt zu erreichen. Muss man da jetzt einfach resignieren und sagen, diese ganzen Neoversicherer, das hat alles keine Zukunft, die haben eigentlich alle keine Chance, weil die Neukundengewinnung quasi unmöglich ist, weil die einfach die bestehenden Strukturen so gut greifen, dass neue Spieler keine Chance haben. Und so sexy ist das Thema eben nicht, dass die Kunden jetzt scharenweise zu Lemonades oder anderen coolen Marken überlaufen.
Ja, also zunächst denke ich mal, ist es gut, dass es auch diese Neo-Versicherer jetzt gibt im Markt, weil die natürlich von der Kosten- und Prozessseite auch anderen mal zeigen können, wie kann man sowas aufsetzen. Also es hat es ja bei den Fintechs gegeben, ja, also es hat es bei den Neobanken gegeben. Und das ist irgendwie, glaube ich, schon ganz, ganz wichtig, dass man da mal auch Experten hat, die das dann gut umsetzen und die dann nicht einfach erstmal nur mit einer harten Marketing-Story und Hauptsache irgendwie Neo- oder Digitalversicherer und damit dann die nächsten Investorengelder abgreifen, weil das wäre dann wieder nicht nachhaltig. Ja, also andere, die wechseln ja alle 2 Jahre ihr Geschäfts- und Strategiemodell, nur um immer wieder neue Investorengelder einzuwerben. Und wenn man aber welche hat, und ich kenne auch einige im Markt, die mit Sicherheit sehr, sehr nachhaltig da agieren, weil sie sich auf die Prozesse konzentrieren, weil da auch Leute sitzen, die sehr, sehr tiefe Versicherungsexpertise haben. Da bin ich schon überzeugt, dass das gehen kann, vor allem weil der Zugang zum Kunden eben auch von denen einfacher werden könnte, wenn die clevere Zusammenschlüsse machen und eben nicht nur Geld bei Google, bei Check24 und Amazon, Facebook ausgeben, ja, sondern wenn die es schaffen, einen guten, cleveren Vertriebsweg zu gehen, vielleicht auch B2B2C, und sich da an etwas dran zu hängen, dann können die hinten raus mit Sicherheit schon Vorteile haben. Und der Punkt ist dann aber, wie wird es dann später dann mal, wenn die mal 2, 3, 4 Jahre im Markt sind, wie ist dann wirklich die Schadensquoten, wie ist die Schadensregulierung, wie funktioniert das dann? Ja, das ist nach vorne, ist auch mal schön schnell von Digitalversicherer gesprochen und der Abschlussprozess ist schön einfach und digital und meine Police erhalte ich dann ganz einfach und schnell. Aber das wird sich dann in den nächsten 3 Jahren zeigen, wie denn das dann auch in der Kundenbetreuung, in den Schadensquoten aussieht. Wen hat man sich da reingeholt? Hat man ein attraktives Angebot vom Pricing her auch für Makler? Weil das vergessen die manchmal auch. Und das, denke ich, wird es auch noch eine Lernphase geben. Aber ohne jetzt Werbung zu machen, gibt es da einige gute im Markt und auch im deutschen Markt hier in Deutschland. Dementsprechend bin ich da ganz zuversichtlich, dass die was anstoßen werden.
Das ist ein bisschen geheimniskrämerisch. Kannst du nicht mal 2, 3 nennen, die dir gut gefallen?
Ja, wir arbeiten als JDC-Plattform da auch gerne mit jedem mit und die haben auch eine Vertriebseinbarung mit uns und wir werden jetzt auf jeden Fall, sehe ich viel Zukunft im Bereich, ja, so automatische Umdeckungen. Ja, kann ich denn wirklich die Daten, die ich schon habe aus dem Bestand eines Kunden, wie vollumfänglich sind die? Kann ich die denn auch nutzen, um dann wirklich einfach automatisch umzudecken? Das ist ja, da sprechen andere dann immer von KI und ich mache das alles in einem ganz einfachen Prozess. Ja, wenn ich aber den Kunden vorher nicht noch 2, 3 relevante Fragen gestellt habe oder eben doch nicht alle relevanten Informationen rausziehen konnte aus dem Datenhaushalt, dann habe ich dann doch ein Problem und es geht doch eben nicht so einfach. Aber wir arbeiten in Anbindungen zusammen. Bei uns gibt es Neo Digital, es gibt GetSafe, es gibt die WeFox One. Also die gibt es alle, die sind alle bei uns auf der Plattform, die werden unterschiedlich angenommen. Aber wir sprechen auch mit den amerikanischen, die es im Markt gibt oder die es versuchen. Die müssen dann aber selbst für sich wissen, wie finden sie ein attraktives Angebot für unsere Partner. Und wie finden Sie aber auch ein attraktives Schnittstellenangebot, dass es dann eben in der Datenübergabe in unsere Plattform oder aus unserer Plattform heraus in einen guten, coolen Prozess endet, dann für den Endkunden oder eben dann unsere großen Plattformpartner?
Ist sowas wie Bipro als Standard für euch ein Thema oder seid ihr stark genug, dass ihr eigentlich eure eigenen Vorgaben macht, wie man mit euch Daten auszutauschen hat? Gegenüber euren Versicherungspartnern zum Beispiel?
Ja, also Bipro ist definitiv ein wichtiger Aspekt für uns. Wir müssen aber trotz eines Standards in Anführungszeichen, der oftmals gar nicht so beliefert wird oder das liefert oder was man automatisch abziehen kann, wie das, was man eigentlich bräuchte, um wirklich alles in der Plattform anzureichern. Ja, also wir müssen trotzdem weiterhin viel in Portalen, in Versichererportalen abfragen. Man hört da immer, es gibt eine Bipro-Schnittstelle und dann geht das alles auch wieder automatisiert. Also wenn Sie da mal mit unserem Bereichsleiter Daten und Digitalisierung sprechen, dann kann der Ihnen auch nochmal im Detail sagen oder euch im Detail sagen, wie das wirklich läuft, ja, wie viel man doch noch auslesen muss und selbst in die Hand nehmen muss. Also da bin ich natürlich immer Freund davon, wenn es einen Standard gibt und wenn der weiterentwickelt wird. Wir selbst haben da noch nicht die Power, dass wir da irgendwas vorgeben, ja. Aber was wir wollen, ist, dass unsere Partner hier auch mehr und mehr sich auch auf Versicherer konzentrieren oder Premium-Partner konzentrieren, die eben schon einen Schritt weiter sind bei Bipro und die mehr liefern und die auch die ganze automatische Vertragsanlage bei uns im System besser abwickeln. Und dementsprechend ist es auch getrieben von unseren großen Partnern, damit die dann auch sich fokussieren auf die Gesellschaften, die dort eben besser aufgestellt sind. Und so wird sich das in den nächsten Jahren mit Sicherheit entwickeln, auch wenn der Standard noch einiges hinterherhinken wird.
Ja, das ist auch unser Eindruck, dass das zunehmend auch zum Auswahlkriterium wird, mit welchem Versicherer arbeite ich zusammen, wie er technologisch aufgestellt ist, wie er bestimmte Schnittstellen bedienen kann. Also Provision ist auch noch wichtig, aber tritt hier und da sogar so ein bisschen mal in den Hintergrund. Das ist ja eigentlich das Einzige, was ihr noch nicht seid, ne? Selber Produktgeber im Versicherungsbereich. Kann man sich das mal vorstellen, dass ihr euch auch in die Richtung entwickelt? Ihr habt ja euren riesigen Direktbestand. Den könnte man ja auch möglicherweise noch viel besser mit maßgeschneiderten Produkten bedienen.
Ja, also wir haben ja gesagt, ganz am Anfang, wir haben schon uns in vielen Bereichen transformiert und haben schon in den Frage hieß es ja auch, wir tanzen auf vielen Hochzeiten. Ist immer gut, wenn man da auf vielen Hochzeiten eingeladen ist. Aber JTC ist auch die letzten Jahre sehr erfolgreich, weil wir uns fokussiert haben. Und wir müssen sehr, sehr viel andocken. Wir docken sehr, sehr viele unterschiedliche Partner an. Uns steht jetzt die Integration auch von morgen und morgen. Also diese Arbeit wird als Haus weiter selbstständig natürlich agieren. Aber auch dort gibt es ja Schnittstellen zu den Morgen- und Morgen-Rechnern. Das steht jetzt eben als nächstes an und das hat für uns einen sehr, sehr großen Fokus. Und Morgen- und Morgen ist ja auch sehr stark im Rating, in der Tarifanalyse und dementsprechend wollen wir uns jetzt erstmal darauf fokussieren und Themen wie dann eigene Produkte oder Assekurateur im eigenen Bestand oder da auch unseren Partnern anzubieten, ist sicher lukrativ, ist sicher auch nochmal eine andere Marge, aber aktuell das Tischtuch schon sehr klein, an dem alle ziehen, um den Tisch zu bedecken. Und wir wollen im Endeffekt erstmal dafür sorgen, dass auch hier wieder die nächsten Schritte sauber funktionieren. Es ist logisch, das zu tun, aber wir fokussieren uns im Moment noch auf andere Dinge und haben ansonsten dann Partner bereitstehen, die dann da vielleicht eben ein Produkt mit anbieten. Aber der erste Schritt wäre dann erstmal Assekurateur zu sein und zu machen und das anzubieten. Aber habe ich im Moment jetzt keine direkte Planung vor mir.
Vielleicht, wir kommen so langsam zu Ende. Noch eine Frage. Ihr habt ja einen großen so Anker-Shareholder, kanadisches Unternehmen. Welche Interessen haben die eigentlich im deutschen Markt? Oder lassen die euch eigentlich gewähren? Oder haben die eine klare Vision, die sie mit eurer Hilfe hier umsetzen wollen?
Ja, also man kann das ja auch ganz klar in unseren Investor Relations sehen, wann die Canada Life dazugekommen ist oder Great West, um es korrekt zu sagen. Aber wir agieren hier weiter komplett unabhängig. Also da gibt es keine Vertriebsvorgaben. Wir haben zwei Aufsichtsräte. Aber das war es im Endeffekt auch schon. Wir haben den Kontakt mit der Canada Life damals als strategischen Investor, als Anker-Investor, war einfach nochmal, um die Gesellschaft nochmal noch besser zu stabilisieren, ja, und da ein ganz klares Zeichen zu geben. Und im Endeffekt haben die sich auch in den deutschen Markt und in den starken Technologieführer eingekauft, weil das, was wir als Plattform entwickeln für den deutschen Markt, das ist auch unser Anspruch, auch immer da weiterzugehen und vielleicht auch was für ganz Europa anzubieten. Also wir sind ja immerhin schon mal in Österreich auch mit unseren Partnern, aber ich sag mal so, ein kanadischer Investor oder nordamerikanisches Unternehmen, was bei uns investiert ist, das kennt natürlich Plattformgeschäft noch schon ganz anders. Also da sind die Amerikaner natürlich auch schon viel, viel weiter, beziehungsweise die Kanadier. Aber man hat sich sozusagen auch da gerne als Sparringspartner mit investiert. Und das ist im Endeffekt so, auf dem die Partnerschaft auch fußt. Und das läuft sehr, sehr gut. Und wir können unserer Geschäftstätigkeit ganz normal weitergehen.
Ich finde das sehr spannend, dass man eben sich nicht nur vielleicht unter dem Gesichtspunkt, wie man das früher gemacht hat, irgendwie unter dem Gesichtspunkt Distributionskraft oder so engagiert, sondern ich glaube, das ist tatsächlich auch eher ein Plattform- oder Technologiespiel, was viele deutsche Versicherer gerade, glaube ich, in dem Maße noch gar nicht auf dem Schirm haben, dass sie auch über Plattformen vielleicht viel besser auch neue Märkte bearbeiten können, dass sie da natürlich auch viele Learnings draus ziehen können. Das wird sehr interessant sein, wie sich da auch der eine oder andere mittelgroße oder größere Versicherer in Deutschland zukünftig positioniert. Denn da haben wir meines Erachtens noch relativ wenig gesehen, was so echte Technologieinvestments angeht, oder? Teilst du die Meinung nicht?
Ja, es gibt schon, also man sieht ja schon, also eine Allianz hat ihre Allianz X oder die auch Venture-Arme haben viele, die W&W hat mal, auch die Brainpool hat da auch investiert. Es gibt, man weiß, das Modell, das wir jetzt beispielsweise in den Sparkassen umsetzen mit der Provinzial, der Sparkassenversicherungsmanager, der fußt ja ganz ursprünglich auf der Technologiehülle von Clark. Ja, also da hat ja auch die VKB sehr früh mit Clark schon kooperiert, schon vor 3-4 Jahren. Nur war es jetzt eben in dem nächsten Schritt wichtig, dass man für den S-Versicherungsmanager auch einen Technologiepartner hat, eben einen Pool, eine Plattform, der für das ganze Drittversicherergeschäft im öffentlichen Lager eben hier die Prozesse bedient. Also da muss ich sagen, gab es schon auch früh Investments. Also man weiß auch, dass im Genossenlager schon Dinge probiert wurden mit gewissen Partnern. Ob das jetzt geklappt hat oder nicht, muss man dann einfach selber bewerten. Aber am Ende gesehen haben viele schon was gemacht und man hat da sich angenähert. Das kam auch noch aus der Insurtech-Welt, die immer sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Ja, wie auch ganz früh in den N26 auf der Bankenseite. Und dementsprechend war das sozusagen die erste Welle. Und man wird aber in der zweiten Welle jetzt eben feststellen, dass das ein guter Anstoß war, der vielleicht auch einfach fürs neue Denken wichtig war, dass es jetzt aber dann in der zweiten Welle, wenn man festgestellt hat, was funktioniert nicht, eben dann auch auf Prozess- und Plattformpartner wie uns setzt.
Okay, das war doch eine schöne Abrundung. Nochmal ein kleiner Exkurs in das Thema. Ja, wie stelle ich mich eigentlich als Versicherer auf, wenn ich technologisch in Zukunft auch sozusagen auf die richtige Karte setzen möchte? Das war, glaube ich, nochmal ganz hilfreich, dass du nochmal ein bisschen dargestellt hast, dass auch viele Versicherer natürlich Insurtechs Investments vorgenommen haben, versucht haben, da auch bestimmte Learnings draus zu ziehen. Da bin ich auch wirklich sehr gespannt, wie da die zweite Welle, die du so ein bisschen gerade in Aussicht gestellt hast, genau aussehen wird. Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge von Zoom Talk. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich glaube, da haben wir viele Einblicke nicht nur in eure Strategie, sondern auch so ein bisschen in die Entwicklung des Marktes bekommen. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Viele Grüße an die Kollegen und ja, wir bedanken uns bei unseren Zuhörern und Zuhörern. Vielen Dank, Svenja, für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke auch meinerseits. Danke dir, Stefan.
Und danke meinerseits.
Tschüss.
Tschüss.